Das Thema unserer heutigen Sendung: Arbeitsplätze, Staatshilfen und Insolvenz. Ein Kapitel: Standortpolitik in Krisenzeiten und seine demokratische Inszenierung. Im Studio als Gäste Elisabeth und Barbara und für die Technik und die Einleitung Bernd. Also Opel, Schaeffler, Karstadt, Akandor und zuletzt das Versandhaus Quelle, das sind große Unternehmen, die in jüngster Zeit für Schlagzeilen gesorgt haben, weil sie von Insolvenz bedroht oder tatsächlich in Konkurs gegangen sind. Unternehmen, die für die Wirtschaftsmacht Deutschland aufgrund ihrer Größe so bedeutend sind, dass es um ihr Überleben in der Krise bei Politikern und in der Öffentlichkeit eine heiße Debatte gibt. Soll der Staat angeschlagene Großunternehmen mit Milliardensummen unterstützen, um sie vor der Insolvenz zu bewahren? Oder ist es für die Marktwirtschaft, für den Staatshaushalt und damit letztlich für uns alle als Steuerzahler die bessere Lösung, solche notleidenden Unternehmen nicht mit Staatshilfe künstlich am Leben zu halten, sondern sie in die Insolvenz gehen zu lassen? Debattiert wird diese Alternative unter dem Obertitel: Soll, kann bzw. darf der Staat Arbeitsplätze retten? Wir wollen in der Sendung weder die eine noch die andere alternative Partei ergreifen. Wir wollen uns auch nicht den Klagen über verschleuderte Steuergelder anschließen, noch halten wir etwas von Appellen an die Politiker, sie sollten sich für die Rettung von Arbeitsplätzen einsetzen. Sondern wir wollen darüber reden, um was es der Politik geht, wenn solche Alternativen, Staatshilfen oder Insolvenz verhandelt werden. Wir wollen also gar nicht so tun, als hätten wir da irgendetwas zu entscheiden. Stattdessen wollen wir unterscheiden zwischen dem, was die tatsächlich geltenden politischen und wirtschaftlichen Maßstäbe für solche Alternativen sind und mit welchen verlogenen Argumenten die beschlossenen Maßnahmen publikumswirksam unter das Volk gebracht werden. Die Sendung heute gliedert sich in zwei Hauptteile und einen kleinen Nachtrag. Zunächst wollen wir über die Insolvenz und Staatshilfen, Subventionen sprechen, dann über das Retten von Arbeitsplätzen in Krisenzeiten und wenn die Zeit reicht, noch einen Nachtrag zum Sonderfall Opel und zur aktuellen Insolvenz bei Quelle machen. Elisabeth, was hat es mit der Insolvenz auf sich?
Ja, was hat es mit der Insolvenz auf sich? Zunächst mal ganz schlicht. Also was Insolvenz, auf Deutsch Zahlungsfähigkeit, bedeutet, das kann man zurzeit am Beispiel des Versandhauses Quelle studieren. Ein Unternehmen, egal ob es in der Industrie oder im Handel sein Geschäft betreibt, hat kein Geld mehr. Die Insolvenz ist ein klares Eingeständnis. Dieses Unternehmen ist mit seinen Bemühungen, einen konkurrenzfähigen Profit zu erwirtschaften, komplett gescheitert. Die gesamte Einrichtung seiner Produktion, Gebäude, Rohstoffe, Maschinen, also das sind funktionsfähige Fabriken, ebenso wie fähige Arbeitskräfte und die hergestellten nützlichen Produkte. All diese Sachen, all das hat sich im Fall einer Insolvenz als untauglich erwiesen. Und zwar untauglich gar nicht in dem Sinn, dass aus der Produktion untaugliche Gebrauchsgüter herausgekommen wären. Also etwa Autos, die nicht fahren, oder Haushaltsgeräte von Quelle, die nicht funktionieren. Bei Quelle sieht man das ja. So ein Unternehmen hat im Moment der Insolvenz immer noch ein riesiges Warenlager voll von nützlichen Dingen, die jeder Mensch gebrauchen könnte. Deswegen ab heute da ein riesen Schlussverkauf stattfindet. Also untauglich war das Geschäft eines insolvent gewordenen Unternehmens trotzdem. Und zwar in dem alles entscheidenden Sinn, dass der gesamte Aufwand für die Herstellung bzw. den Verkauf der Güter nicht genügend Geld eingespielt hat. Das heißt gar nicht unbedingt, dass das Unternehmen gar nichts mehr verdient hat. Aber das, was rausgekommen ist, also das erwirtschaftete Geld, Das war insgesamt dann zu wenig, um die finanziellen Ansprüche von Lieferanten, Eigentümern, Investoren und Banken zu befriedigen. Ein insolventer Betrieb hat also in der einen entscheidenden Hinsicht versagt, und zwar in der Hinsicht, auf die es im Kapitalismus im Resultat einzig und allein ankommt. Er hat beim Geldvermehren versagt. Und wenn dieser Fall eintritt, dann wird, wie gesagt, über alle sachlichen Produktionsmittel und über alle Ergebnisse der Geschäftstätigkeit ein ziemlich vernichtendes Urteil gefällt. Nach kapitalistischen Maßstäben, nach den Maßstäben der Geldvermehrung, war der ganze Aufwand, inklusive des Aufwands, also der Mühen, die die Arbeiter aufgebracht haben, all das war verschwendet und nutzlos. Genau genommen sogar schädlich. Denn wenn ein Unternehmen insolvent ist, hat es mit der Produktion bzw. dem Vertrieb von Waren, eben im Resultat betrachtet, Geld vernichtet. So heißt das praktisch geltend gemachte Urteil. Also, wie nützlich und tauglich die Maschinen, Rohstoffe, Gebäude, Waren und so weiter ihrem Gebrauchswert nach wie vor sein mögen, unter dem Regime der Geldwirtschaft haben sie sich als untauglich erwiesen für eine lohnende Verwertung. Entsprechend wird mit dem sachlichen und auch dem menschlichen Inventar eines Unternehmens, welches insolvent ist, dann auch verfahren. Die Konkursmasse wird, siehe Quelle, so weit wie möglich im Totalausverkauf zu Geld gemacht. Die Reste werden verschrottet oder sie vergammeln. Der Betrieb verschwindet schlicht vom Markt, sein menschliches Inventar, die Arbeitskräfte, die sind damit ebenfalls überflüssig und dementsprechend werden sie behandelt. Sie erhalten von heute auf morgen keinen Lohn mehr und dürfen sich beim Arbeitsamt anstellen. Das ist mein erstes Urteil hier. Das ist eine der Widersinnigkeiten der kapitalistischen Wirtschaft, die doch von ihren Verteidigern immer so gerne für ihre beispiellose Effizienz gelobt wird. Die Verschwendung von sachlichem Reichtum und die soziale Verelendung der Leute gehören zur Marktwirtschaft mit Notwendigkeit dazu. Das gibt's in jeder Phase der Konjunktur. Insolvenzen gibt's von größeren und kleineren Unternehmen. Schließlich herrscht ja in unserer wunderbaren Marktwirtschaft Konkurrenz. Und zur Konkurrenz gehören Sieger und Verlierer dazu. Erfolgreiche Unternehmen profitieren schließlich davon, dass ein lästiger Konkurrent auch mal aufgeben muss und komplett vom Markt verschwindet. Soweit passiert das eben in jeder Phase der Konjunktur.
Und dazu stellt sich unser Staat so, dazu will ich jetzt was sagen, wie steht der Staat zu diesem Sachverhalt? Der nimmt in normalen Zeiten keinen Anstoß daran, dass, wie die Elisabeth gerade gesagt hat, in jedem Jahr ca. 100 Firmen oder mehr pleite gehen, zu ganz normalen Zeiten. Ebenso wenig nimmt er Anstoß an der damit einhergehenden Vernichtung von Reichtum und der Verarmung von arbeitslos werdenden Leuten. Nämlich Konkurse und Insolvenzen, die gehören zur Marktwirtschaft dazu und der Staat findet das im Prinzip total in Ordnung. Denn es ist staatlich gewollt, dass Markt und Wettbewerb herrschen. Also hat der Gesetzgeber ein Gesetzeswerk geschaffen namens Insolvenzrecht, womit das gesamte Insolvenzverfahren geregelt wird. Der Insolvenzfall wird formell festgestellt und ist damit staatlich anerkannt und seine geordnete Abwicklung wird durch die Bestimmungen eben dieses Insolvenzrechts geregelt. So eine gesetzliche Regelung ist auch nötig, denn die Insolvenz schädigt schließlich die Rechte anderer Eigentümer. Da gibt es also einen staatlich bestellten Insolvenzverwalter und der beendet den Wettlauf der Gläubiger und wickelt überparteilich diesen ganzen Fall ab. Zunächst kann er es mit einer Sanierung des Unternehmens probieren, wie das ja auch bei Quelle der Fall war, Das heißt, da geht es darum, frisches Kapital, also einen neuen Investor anzulocken. Für den wird die Konkursmasse attraktiv gemacht und das heißt, wie üblich, Betriebsteile werden brachgelegt oder verkauft, es werden Arbeitskräfte entlassen und die Verbleibenden werden effektiver, also billiger eingesetzt und ähnliche weitere Maßnahmen. Das war auch im Fall Quelle so, wie ich schon sagte, die Überlebensmaßnahmen, wie es so schön heißt, dieser Art haben schon im August dieses Jahres etwa jeden dritten Beschäftigten den Arbeitsplatz gekostet und der Insolvenzverwalter war daraufhin zunächst ganz optimistisch und meinte, dass Quelle nach dieser Radikalsanierung, wie er sagt, eine Überlebensfähigkeit hat. Aber lässt sich dann letztlich doch kein Investor auftreiben, wie das bei Quelle der Fall war, dann geht es daran, die Verteilung der Vermögensschäden zu organisieren. Das heißt, es werden die Rechtsansprüche der Gläubiger des Unternehmens, also die Banken, die Lieferanten und so weiter, sortiert. Sie werden qualifiziert, das heißt in eine Rangordnung gebracht. Und je nachdem, wessen Ansprüche es sind, stehen sie an erster, zweiter oder dritter Stelle. Das Verramschen der Konkursmasse wird organisiert, also dieser große Ausverkauf, mit dem Ziel, möglichst viel von den Ansprüchen zu befriedigen, die in der Marktwirtschaft vor allen anderen zählen, nämlich den Eigentumsansprüchen. Aber sogar für die abhängig Beschäftigten sieht der Staat in seinem Insolvenzrecht Ansprüche auf Zahlungen des eigentlich zahlungsunfähigen Arbeitgebers vor. Diese Ansprüche auf noch ausstehenden Lohn, die sind ganz kapitalistisch sachgerecht den Eigentumsansprüchen der Gläubiger nachgeordnet. Die ändern überhaupt nichts an der schlagartigen Kündigung des Lohns. Sie halten lediglich die Sozialkassen ein wenig schadlos, wenn aus der Konkursmasse überhaupt noch etwas für anstehende Lohnzahlungen übrig bleibt.
Ja, soweit so schlecht, möchte man da sagen. Das ist, was die Barbara jetzt ausgeführt hat, der übliche Gang einer Insolvenz in der Marktwirtschaft. Zurzeit aber ist Krise. Und in der Krise, das ist allgemein bekannt, wächst die Wirtschaft insgesamt nicht. Das heißt, es gibt nicht einfach hier und da ein Unternehmen, welches zahlungsunfähig ist, sondern der nationale Kapitalstandort schrumpft insgesamt. Kapital wird in großem Stil abgefragt, die betrieblichen Pleiten steigen auf ein ungewöhnliches Maß an. Das wird jetzt zum Beispiel immer für das folgende Jahr schon nochmal angekündigt, also mehr als in diesem Jahr. Und überhaupt sind die Betriebe mehr oder weniger dabei, den Maßstäben des Wirtschaftens in der Marktwirtschaft nicht gerecht zu werden. Sie wirtschaften unrentabel und geraten in Zahlungsnöte. Wenn das der Fall ist, dann sind Insolvenzen nicht nur ein gesetzlich geregelter Routinefall. In der Krise sehen sich nämlich die obersten politischen Chefs des Standortdeutschlands herausgefordert. Die Politiker wollen keinesfalls hinnehmen, dass die Größe und die Wucht des deutschen Kapitalstandorts infolge der Krise schrumpfen. Daher nehmen die Kanzlerin und ihr alter Außenminister, der neue, wird es genauso machen, die Krise zum Anlass, dem Rest der Welt eine Konkurrenzoffensive anzusagen. Zum Beispiel Angela Merkel vor dem BDI im Sommer dieses Jahres. Die Karten werden auf der Welt im Augenblick neu gemischt und ich möchte, dass Deutschland aus der Krise gestärkt hervorgeht. Soweit Zitat Kanzlerin. So reden, möchte man da sagen, echte Führer. Das ist eine starke Ansage von der Kanzlerin angesichts der Lage. Immerhin, das Finanzsystem steht am Rande des Abgrunds. Die Einbrüche der Wirtschaft sind beispiellos. Und die Kanzlerin ist so frei, daran zu erinnern, dass nach jeder Schlacht die Landkarten neu geschrieben werden. Sie versteht die Krise als Kampfauftrag an die deutsche Industrie, ruft die Truppen zur Ordnung und will den Sieg für Deutschland selbstverständlich. Zitat: Die Bundesregierung wird deshalb darauf achten, dass das zweifellos erforderliche Marktbereinigungen nicht nur in Deutschland stattfinden. In den nächsten 2 Jahren entscheidet sich, welchen Platz Deutschland nach der Krise in der Welt wieder einnimmt. Zitat Ende. Nämlich folgenden Platz, laut Merkel. Deutschland ist Exportweltmeister und Deutschland soll Exportweltmeister bleiben. Das ist eine klare Ansage gegen den Rest der Welt und Merkel rechnet felsenfest damit, dass im Zug der Krise, sagt sie ja, Marktbereinigungen zweifellos erforderlich sind. Das heißt nichts anderes, als dass in größerem Umfang als sonst üblich Vernichtung von Reichtum und Kapital ansteht. Aber dies soll, nach den Worten der Kanzlerin, nicht nur in Deutschland stattfinden. Gemeint ist natürlich, und jeder versteht es auch so, es soll überall sonst, bloß nicht in Deutschland stattfinden. Denn wie anders sollte es denn gehen, was die Kanzlerin ankündigt oder fordert, dass Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht, wenn nicht dadurch, dass es Deutschland gelingt, anderen Nationen die Schäden der Krise aufzuhalten. Im Klartext, in anderen Ländern, dort sollen Industrien stillgelegt werden, dort soll nationaler Kapitalreichtum entwertet werden, jedenfalls relativ mehr als am deutschen Standort. Die deutsche Regierung verspricht also den Vertretern der deutschen Wirtschaft, für die Korrektur des Krisenverlaufs einiges zu tun. Sie richtet diverse sogenannte Wirtschaftsfonds Deutschland ein und stattet diese per politischem Beschluss mit Geld und Rechten aus, um zahlungsunfähigen Unternehmen den Kredit zu gewähren, den diese in der privaten Wirtschaft bzw. von den Banken gerade eben nicht mehr kriegen. Kredit, den sie aber brauchen, um die Konkurrenz in der Krise zu überleben.
Ja gut, Elisabeth, damit sind wir eigentlich bei dem nächsten Punkt. Der Staat vergibt Subventionen. Also der Staat vergibt an insolvenzbedrohte Unternehmen, die er für wichtig, gleich systemrelevant hält, Subventionen, auf Deutsch Staatsknete wird eingesetzt, um den sonst drohenden großkalibrigen Insolvenzen und Konkursen entgegenzusteuern. Mit der Gewährung solcher Staatshilfen sind allerdings politische Interessen verknüpft. Das heißt, es geht dem Staat um mehr als um die bloße Erhaltung privaten Kapitals. Es geht um etwas ganz Grundsätzliches. So etwas Grundsätzliches wie die Sicherung der materiellen Substanz des Industriestandorts Deutschland. Also das heißt Fabriken, Technologien und alles, was darin an Patenten und Know-how angesammelt ist, werden als Wachstumspotenzen betrachtet, die jetzt exklusiv für Deutschland gegen ausländischen Zugriff gesichert werden müssen. Deswegen ist es ein Anliegen der Politik, möglichst zu verhindern, dass diese Wachstumspotenzen anderen konkurrierenden Nationen in die Hände fallen. Insofern spielt die Nationalität der Investoren vor allem jetzt in der Krise eine Rolle. Wie schon bei chinesischen Partnern geläufig, wird auch am Beispiel des geplanten Opel-Verkaufs an einen kanadisch-russischen Investor der Sorge Rechnung getragen, dass diese Ausländer sich hauptsächlich deutsche Patente und deutsches Ingenieur-Know-how unter den Nagel reißen wollen. Natürlich, um dann als Konkurrenten gestärkt und beziehungsweise eigenständig am Weltmarkt womöglich gegen Deutschland auftreten zu können. Diese Bedenken wurden zuerst von General Motors in Amerika vorgebracht, dann aber auch von der deutschen Regierung und vor allem vom Opel-Gesamtbetriebsrat aufgenommen und geteilt. Da braucht es dann natürlich findige Rechtsanwälte, die die passenden Vertragsklauseln formulieren und natürlich einen Investor, der diese dann unterschreibt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass dem Abfluss von technischem Know-how, also von deutschem technischem Know-how ins Ausland, ein Riegel vorgeschoben wird. Jedenfalls wollen Merkel und Co. deutsche Reichtumsquellen gegen andere Staaten sichern. Denn diese Reichtumsquellen sind schließlich auch die Grundlagen ihrer politischen Macht und sie sollen sich in der Zukunft wieder als rentable private Unternehmen bewähren. Dafür, das ist der Grund und Zweck, dafür lassen Politiker Subventionen, Staatshilfen fließen, dafür, zu diesem Zweck blähen sie ihren Staatshaushalt auf, dafür türmen sie gigantische Summen von Staatsschulden auf. Die Prüf- und Lenkungsausschüsse, die zu diesem Zweck in den Ministerien eingerichtet worden sind, die stehen bei der Umsetzung dieses politischen Anspruchs allerdings vor einem Dilemma. Sie müssen nämlich etwas entscheiden, was man rationell gar nicht so recht beurteilen kann. Das heißt, sie müssen spekulieren, welchen der zahlungsunfähigen Antragsteller aus Industrie und Handel sie zutrauen, dass er nach der Krise wieder Geld verdient und so den deutschen Kapitalstandort stärkt. Den Autohersteller Opel zum Beispiel, so ein Stück insolventer deutscher Schlüsselindustrie, den will die Regierung auf Biegen und Brechen erhalten. Da streiten dann alte Eigentümer, neue Investoren und Lokalpolitiker, die von Werksschließungen in ihrem Bundesland sozusagen betroffen sind, betroffen natürlich in Anführungsstrichen, die streiten um ihre jeweiligen Interessen. Und sollten sie sich in ihren Ansprüchen an Opels Zukunft einig werden, gibt es tatsächlich zum frischen privaten Kapital Milliarden an staatlichen Kreditbürgschaften, zu dem einen Zweck, damit Opel wieder einen profitablen Beitrag zur Substanz unseres Wirtschaftsstandorts oder Industriestandorts leisten kann. Und wie man sich schon denken kann, was wird dafür eingesetzt? Erneut kommen alle Techniken der kapitalistischen Konkurrenz zum Zuge, also es werden Betriebsteile brachgelegt oder verkauft, es werden Arbeitsplätze abgebaut und die verbleibenden nach besten Kräften, also die verbleibenden Arbeitsplätze nach besten Kräften so gestaltet, dass die neue, von Merkel ja geforderte Konkurrenzoffensive Erfolg hat. Falls allerdings im Streit um die Bedingungen für die Subventionsvergabe keine Einigung zwischen den privatwirtschaftlichen Bereicherungsinteressen und dem staatlichen Standortinteresse erzielt wird, dann steht an dessen Ende dann doch die Abwicklung des Konkurrenzergebnisses, also Zahlungsunfähigkeit und der Gang in die Insolvenz.
Ja, wenn es in der Politik also, das entnehme ich dem oder fasse das mal so zusammen, was die Barbara ausgeführt hat, wenn es in der Politik also um die Alternative Insolvenz oder Staatshilfen geht, dann ist das der Sache nach ein wirtschaftspolitischer Streit und Machtkampf um das beste Verfahren zur Stärkung der Wirtschaftsmacht Deutschland in der Krise. Darum geht es. Und genau das, diese Alternative, wird in der Öffentlichkeit allerdings unter dem volksfreundlichen Titel Kampf um die Rettung von Arbeitsplätzen debattiert. Da wollen wir jetzt noch ein bisschen was zu ausführen. In solchen Debatten, Arbeitsplätze retten ja oder nein, hält dann das demokratische Leben so richtig Einzug in die Krisenpolitik. Das geht los bei den Politikern, die empfehlen sich dem Volk als die richtigen Krisenmanager und inszenieren ihre Standortoffensiven als ein Kümmern um die betroffenen Krisenopfer. Zum Beispiel Roland Koch, der hessische CDU-Ministerpräsident und bekanntlich ein großer Freund der Arbeiterklasse, präsentiert sich in der Öffentlichkeit als Kämpfer für die Belange der Opel-Arbeiter, wenn er sich für staatliche Subventionen bei Opel stark macht. Originalton Koch: Ich kämpfe um jeden einzelnen Arbeitsplatz in Rüsselsheim. Ähnlich könnte ich jetzt hier Zitate anführen von Rüttgers in NRW, der steht für Opel Bochum, Beck in Rheinland-Pfalz, für Kaiserslautern etc. etc. Also kann man beliebig von allen möglichen Politikern in diesem Sinne Zitate haben. Das könnte einem unbefangenen Zuhörer schon als eine besonders gelungene Variante von verkehrter Welt auffallen. Die Politiker kämpfen anstelle bzw. an der Seite der Arbeitnehmer mit Staatskredit für deren Lebensunterhalt. Absurd. Fragt sich bloß, warum macht sich jemand wie Roland Koch damit eigentlich nicht lächerlich? Wo doch nicht nur die Opelaner, sondern heutzutage jeder Arbeitnehmer weiß, und die sind auch noch stolz dabei auf ihren Durchblick, also jeder weiß, dass ein Unternehmen nicht seinetwegen, also wegen seiner Abhängigkeit von einem Arbeitslohn gerettet wird. Es ist niemandem ein Geheimnis, dass er Arbeit nur dann hat, wenn die Firma mit seiner Beschäftigung Gewinn macht. Ebenso ist allgemein bekannt, dass beim sogenannten Retten von Arbeitsplätzen etliche von diesen Arbeitsplätzen der Sanierung zum Opfer fallen. Und erst recht sagt den aufgeklärten Arbeitnehmern allein schon ihre Lebenserfahrung, was sie an diesen geretteten Plätzen erwartet, solange und sobald sie daran arbeiten. Die Schönheiten eines deutschen Arbeitsplatzes im 21. Jahrhundert sind bekannt. Leistungsanforderungen auf höchstem Niveau, dafür ein Lohn, der vielleicht knapp zum Leben reicht, aber allemal dafür taugt, tagtäglich als Arbeitskraft wieder antreten zu müssen. Dazu sowieso klar Überarbeit, Kurzarbeit, je nachdem, wie es gerade verlangt ist, Lohnverzicht. Ja, und über all dem vor allen Dingen die ständige Drohung, ob das überhaupt morgen noch als sogenanntes Angebot zum Geldverdienen da ist, also ob es den Arbeitsplatz überhaupt morgen noch gibt. All das gehört zu den Sachen, was den Arbeitsplatz als Instrument einer kapitalistischen Profitrechnung ausmacht. Nur, und das ist der fatale Fehler, also ich will sagen, das alles wissen die Leute eigentlich. Bloß, wer sich auf diesen bezahlten Arbeitsdienst am Kapital als seine Lebensperspektive hat festnageln lassen, der will dann auch daran glauben, dass diese Arbeitsplätze doch irgendwie und letztlich auch für ihn eingerichtet sind. Also er legt sich richtig diesen Glauben zu, dass sein Interesse, sein Lebensunterhalt und die Rentabilität der kapitalistisch organisierten Arbeit im Prinzip gut zusammenpassen, wenn alle Beteiligten das Richtige machen und ihre Pflicht im Dienst am Unternehmen erfüllen. Und wenn dann aber, wie jetzt in der Krise, die Wirtschaft massiv Arbeitsplätze abbaut, zahllose Leute überflüssig macht und sie in die Not der Erwerbslosigkeit stürzt, wenn also die Unverträglichkeit von Kapital und eigenem Überleben ganz offensichtlich und der Glaube an die Vereinbarkeit dieser beiden entgegengesetzten Interessen ad absurdum geführt wird, dann machen sich moderne Arbeitnehmer einen neuen Reim auf die Verhältnisse. Sie lassen sich in ihrem Glauben an die Verträglichkeit von Kapital und Arbeit leider nicht erschüttern und erklären sich ihre Schädigung damit, dass hier irgendetwas in diesem Laden auf jeden Fall falsch gelaufen ist. Sie sehen in ihrer ständigen Existenz Unsicherheit, ebenso wie in den zunehmend ungemütlicher gestalteten Arbeitsplätzen, nie den systemgemäßen Fortschritt des Kapitals im Umgang mit der Arbeit. In der Krise und darin, wie Sie sie auszubaden haben, wollen Sie nie die systemnotwendigen Konsequenzen des kapitalistischen Wirtschaftens sehen. Stattdessen registrieren Sie ein Versagen der Verantwortlichen. Dieses Versagen lokalisieren Sie meist in den oberen Etagen des Managements, ganz besonders, wenn es sich um ausländische Eigentümer handelt. Und dann, das ist der nächste Fehler, wenden sich die Betroffenen als Staatsbürger vertrauensvoll an die politischen Verwalter dieses gesellschaftlichen Zusammenhangs. Ausgerechnet die Politiker, die sollen es richten für Sie und besser regieren, damit künftig so wenig Arbeitsplätze wie möglich verloren gehen. Da kann man nur sagen, diesen Vertrauensbeweis hat die Regierung gern. Während sie mit mächtigen Investoren über Zeit und Geld von Arbeitskräften schachert und denen Angebote macht, also mit Entlassungen handelt und um nationalen Einfluss über Schlüsselindustrien ringt, präsentiert die Politik genau das dem Volk als Solidarität der politischen Führung mit den Interessen der abhängig Beschäftigten. Genau so werden die Lohnabhängigen für die Standortpflege mächtiger Industriestaaten und für die Wahl und für die Wahl zusätzlich noch für die Wahl der Führer vereinnahmt. Also die von der Politik vorgetragene Logik heißt, wenn wir, die Regierung, mit Staatshilfen um erfolgreiche private Profitquellen kämpfen, uns also um eure Arbeitsplätze kümmern, dann dürfen wir Politiker doch wohl auch von euch eure Stimme erwarten. So lautet der freche Anspruch von den Politikern, die den Staatskredit für den deutschen Standorterfolg mobilisieren, und zwar im Namen des Volkes, dem gerade der Lebensunterhalt verloren geht.
Ja, während im Rahmen des nationalen Konjunkturprogramms zur Unterstützung der krisengeschädigten deutschen Wirtschaft über hunderte von Subventionsanträgen positiv entschieden wird und worden ist, sind aus dem Wirtschaftsministerium immer kritische Gegenstimmen gegen das staatliche Subventionieren ertönt. Tenor dieser Stimmen: Milliarden für marode Betriebe, so rettet man Arbeitsplätze nicht. Das schadet der Wirtschaft und damit dem Allgemeinwohl. Das verhindert also auch den Erhalt von Arbeitsplätzen. An vorderster Front stand da immer der Ex-Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Seine Äußerung im Spiegel, die ist zwar schon ein bisschen her, aber trotzdem immer noch aktuell für seinen Standpunkt, Zitat zu Guttenberg: Für mich ist die Krise Anlass, die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft nun erst wirken zu lassen. Und das ist schon ein ganz schöner Hammer, was dieser smarte Wirtschaftsminister da so freimütig von sich gibt. Unumwunden bekennt er sich zum freien Lauf der Marktwirtschaft als einzig wirksamer Medizin für die Opfer der Krise. Gerade wird genau nach den Grundsätzen der Marktwirtschaft jede Menge Reichtum vernichtet, werden funktionsfähige Produktionsanlagen, nützliche Produkte und fähige Arbeitskräfte für unbrauchbar erklärt, weil sie den herrschenden wirtschaftlichen Zweck, nämlich Kapitalwachstum, nicht erfüllen. Und dieser Guttenberg stellt sich hin und propagiert diesen kapitalistischen Irrsinn ohne jedes weitere Argument als unhintergehbare Leitlinie für alles politische Handeln. Das berühmte Urteil des Markts in aller Härte einfach wirken zu lassen, das gilt für Guttenberg und seinesgleichen nicht nur als Inbegriff von wirtschaftspolitischem Sachverstand, sondern auch als einzig nachhaltige Hilfe für die von der Krise Gebeutelten. Und, das ist gleich der nächste Hammer, er kann beim Volk damit genau richtig ankommen. Und er kommt damit an. Guttenberg weiter, ich zitiere nochmal weiter, Zitat: Die Breite der Bevölkerung will auch keine Rettung um der Rettung willen. Die Menschen durchschauen die wahltaktischen Erwägungen, die hinter solchen Rettungen stehen, viel klarer als manche glauben. Also, wo heutzutage offensichtlich schon jeder Bild-Zeitungsleser weiß, dass in der Wirtschaft mit Arbeit Geld verdient werden muss, da trifft die Botschaft dieses Ex-Wirtschaftsministers auf offene Ohren. Arbeitsplätze können ernst genommen nur gerettet werden, wenn man dem kapitalistischen Hauen und Stechen, pardon, den Grundsätzen der Marktwirtschaft, freien Lauf lässt. Dieser Gutenberg macht da einen auf ehrlicher Realist in der Politik. Sein Angebot an die Menschheit lautet: Wenn die Bevölkerung Arbeit braucht und Arbeitsplätze will, dann braucht sie vor allem erstmal, entsprechend den Grundsätzen der Marktwirtschaft, erfolgreiche Unternehmer. Unternehmer, die daran verdienen, an diesen Arbeitsplätzen. Also muss die Politik genau dafür sorgen, nämlich für die rentablen Bedingungen der Arbeit. Das ist Gutenberg zufolge wirklich sozial und das beste Versprechen, was ein Politiker in Krisenzeiten den Arbeitnehmern machen kann. Sozial ist, ihrer Definition zufolge, nämlich dafür zu sorgen, dass erfolgreiches Profitemachen baldmöglichst wieder losgeht. Also genau das, was der lohnabhängigen Menschheit das Überleben ständig so schwer macht. Genau das wird als Medizin für die von der Krise Betroffenen hier propagiert. Also ein geniales Angebot, das der Ex-Wirtschaftsminister den Opfern der Profitwirtschaft macht. Alles andere hielt er schlicht für unverantwortlich, zum Beispiel als Politiker so zu tun, als könnte man mit den Mitteln der Politik den Abbau von Arbeitsplätzen verhindern. In der Bild-Zeitung hat sich der Ex-Wirtschaftsminister auch entsprechend geäußert. Zitat nochmal: Ich möchte mit einem weit verbreiteten Irrglauben aufräumen. Das Eingreifen des Staats in ein Unternehmen schützt nicht vor Arbeitsplatzabbau. Also der Staat darf den Menschen nicht das Gefühl geben, er könnte allen helfen. Nochmal Gutenberg: Das ist unmöglich. In dieser, wie in jeder anderen Krise zuvor, werden Unternehmen in die Insolvenz gehen oder vom Markt verschwinden. Solche Prozesse kann der Staat nicht aufhalten. Zitat Ende von zu Gutenberg. Im Klartext, solche Prozesse will der Staat nicht aufhalten, das ist es doch. Aus dem Mund eines politischen Führers klingt es schon etwas merkwürdig, wenn er den deutschen Staat mit seinen gigantischen Wirtschaftspotenzen und seiner gewaltigen Kreditmacht als ohnmächtig solchen Prozessen gegenüber darstellt. Er will doch, dass der Markt regiert. Dabei ist sich Gutenberg in einem sicher: Mit der unverblümten Ankündigung, dass die Politik für die Vermeidung von Krisenopfern nicht zuständig ist, damit beschädigt er auf gar keinen Fall seinen guten Ruf beim Volk, sondern ganz im Gegenteil. Er ist sich sicher, dass ihm das vom Volk als Ehrlichkeit und Realismus hoch angerechnet wird und offenbar tatsächlich einen guten Teil seines berühmten Charismas ausmacht. Und im Übrigen, was der Staat, wie Gutenberg sagt, nicht aufhalten kann, das kann er doch zumindest mit der guten deutschen Insolvenzordnung begleiten und dabei zugleich für deren guten Ruf beim Wähler sorgen, nämlich nochmal ein Zitat an der gleichen Stelle, glaube ich, also Bild-Zeitung oder Spiegel, weiß ich nicht mehr so genau: Wir müssen die Stigmatisierung des Begriffs Insolvenz beenden. Insolvenz bedeutet nicht Abgrund und Pleite. Die deutsche Insolvenzordnung ist zu einem Instrument für erfolgreichen Neuanfang nach einer Umstrukturierung geworden. Zitat Ende Gutenberg. Na, das macht den Arbeitnehmern, deren Betrieb vor dem Zumachen steht, Mut. Sie müssen einfach nur lernen, die schlechten Pleiten von den guten Insolvenzen zu unterscheiden und in letzten eine Chance der Belegschaft erkennen. Arbeitsplätze, die nach einer guten Insolvenz nämlich noch übrig bleiben, die sind dann zwar vielleicht besonders mies bezahlt, aber auf jeden Fall echt gerettet. Das sollte den übrig gebliebenen Löhnen doch zumindest die verlorenen Lohnprozente nebst weiteren Zugeständnisse an die Arbeitgeber wert sein.
Ja, und wenn dem Volk das einleuchtet, dann können Politiker auch locker mal öffentlich dafür werben, dass ein maroder Betrieb dicht gemacht und nicht vom Staat gepäppelt gehört. Da weiß der Herr von Guttenberg auch genau, wie er sein Publikum zu diesem Zweck ansprechen muss. Er muss nämlich nur das Stichwort Steuergelder ins Spiel bringen, wenn die Regierung sich zum Beispiel bei Karstadt und Co. gegen Staatshilfen entscheidet. Denn er weiß, wenn die Bürger das Wort Steuergelder hören, dann denken sie sofort an das ständige Ärgernis, dass ihnen der Staat Geld wegnimmt. Und an dieses Ärgernis erinnert der Ex-Wirtschaftsminister, und zwar mit der Absicht, die mit ihrem Geldhaushalt unzufriedenen Steuerzahler auf den Standpunkt einer ideellen Verantwortung für solide Staatsfinanzen zu verpflichten. Also die Unzufriedenheit von Steuerzahlern nimmt der Minister quasi als Auftrag von ihnen, mit dem Steuergeld gut zu regieren. Und darunter versteht er, genau durchzurechnen, ob sich die Subventionierung von Arbeitsplätzen für das staatliche Allgemeinwohl auch wirklich rechtfertigen lässt. Mit dieser Tour heizt übrigens der Wirtschaftsminister bzw. Ex-Wirtschaftsminister genau die zum Krisenbewältigungsprogramm passende Stimmung im Lande an, nämlich Missgunst und Sozialneid bei den Leuten, die noch Arbeit haben, gegen ihre von Insolvenz bedrohten Kollegen, die sich die Rettung ihres Arbeitsplatzes von staatlichen Subventionen erhoffen. Zwar weiß jeder, der noch Arbeit hat, dass er im Prinzip genau den gleichen Kalkulationen seines Arbeitgebers ausgeliefert ist wie derjenige, dessen Lebensunterhalt von der Insolvenz bedroht ist. Aber wenn ihm das Stichwort Steuergelder von seinen Politikern vorbuchstabiert wird, dann ist angesagt, dann müssen sich die von Entlassung bedrohten Kollegen, nämlich die, die die trostlose Kalkulation anstellen, dass Staatshilfen für ihre Unternehmen ihnen womöglich auch ihren Lohn erhalten, die müssen sich dann böse Vorwürfe gefallen lassen. Ausgerechnet die, möchte man das sagen, also ausgerechnet die Arbeiter, die allesamt in ihren Kalkulationen komplett abhängig sind von den Entscheidungen von Managern bzw. Politikern, ausgerechnet die werfen sich dann wechselseitig ungerechtfertigte Bereicherung und Schmarotzertum vor. Insgesamt schließen sich die öffentlichen Kommentatoren, angefangen von ARD bis FAZ und SZ, übrigens ziemlich einmütig dem Befund von Guttenberg an, Arbeitsplätze zu retten, indem der Staat sie bezahlt, Beschäftigte vor den Wirkungen der krisenhaften Entwertung der Kapitale zu schützen, das geht eigentlich nicht. Das darf nicht sein. Und dabei, das möchten wir doch nochmal festhalten, das ist schon eine ganz bemerkenswerte Selbstauskunft über unser famoses Gemeinwesen. Krise, heißt es unisono dann, ist keine Zeit, in der die Politik zu sozialen Taten schreiten darf. Und wenn man als Betroffener meint, gerade in dieser Situation hätte man solche Taten doch vielleicht am allernötigsten, dann soll man gefälligst einsehen, wie sehr man sich mit dem Verlangen nach einem durch Subventionen geretteten Arbeitsplatz letztlich selber schaden würde. Verlangt es stattdessen die umstandslose Parteinahme für das Allgemeinwohl, also für die sogenannten Grundsätze der Privatwirtschaft und die Solidität der Staatsfinanzen, und zwar gerade da, wo diese sich gegen die Interessen von Krisenopfern richten. Und wenn Politiker aus Wahlkampfgründen sogenannte Wohltaten versprechen, versauen sie nach Auffassung der maßgeblichen Zeitungskommentare in der Republik mit ihren unhaltbaren Wahlversprechungen auch noch die Gesinnung in ihrem Volk. Anstatt es zur rechten Krisenhaltung zu erziehen, täuschen sich die demokratischen Populisten, so wird argumentiert in der Presse, mit falschen Vorstellungen darüber, was das Volk von ihnen verlangen würde. In Wirklichkeit nämlich, das ist den Demokratiekennern in den Zeitungsredaktionen der Nation spätestens mit der Niederlage der SPD bei den jüngsten Wahlen klar geworden. In Wirklichkeit ist nämlich das deutsche Volk viel besser als ein schlechter Ruf. Noch ein kurzes Zitat dazu von der Bild-Zeitung, die es wieder mal auf den Punkt bringt. Die Bürger haben Gutenbergs Mut zur Wahrheit belohnt. Gutenberg, der Opel nicht um jeden Preis retten wollte. Gutenberg, der nicht mit Staatshilfen wuchert. Gutenberg, der keine Arbeitsplatzgarantien gibt und den Leuten nicht nach dem Mund redet. Die Bürger spüren seinen Respekt vor ihnen. Sie spüren, dass er ihre Steuergelder nicht aufs Spiel setzt, um bei Wahlen zu punkten. Soweit das Zitat. Also, die Meinungsmacher der Nation können aufatmen. Letztlich funktioniert Demokratie also doch genau so, wie sie es haben wollen. Erstens gibt es noch Politiker im Land, die ihr Volk nicht unterschätzen. Das heißt, die sogenannten ehrlichen Politiker, die damit Wahlen gewinnen, dass sie ihren Wählern keinerlei Verschonung von Armut versprechen. Und zweitens, und das ist noch viel erfreulicher für die Demokratiewächter, das deutsche Volk honoriert diese Sorte politischer Führung, steht in Treue fest zu seinen demokratisch gewählten Führern, teilt ihre Sorge um das Gelingen des großen Ganzen und ist bereit, das heraufziehende Elend klaglos durchzustehen.
Ja, gut. Ich werde mich jetzt noch ganz kurz zum Fall Opel äußern. Ich mache es recht kurz, weil die Elisabeth will dann ja auch noch was zur Quelle sagen. Das ist das ganz Aktuelle. Also ein paar Besonderheiten von Opel. Während normalerweise in diesen entsprechenden Ausschüssen über die ganzen Subventionsanträge entschieden wird, je nachdem positiv oder negativ, gibt es immer mal wieder Fälle, wo ganz gezielt eine öffentliche Agitation seitens der Politik stattfindet. Zum Beispiel dann, wenn in den obersten politischen Etagen beschlossen wird, dass ein Industrieunternehmen unbedingt und dann sogar gegen verbleibende Zweifel an der Konkurrenzfähigkeit dieses Ladens gerettet werden soll. Das ist besonders dann der Fall, wenn deutsche Interessen in einer Schlüsselindustrie gegen das Ausland verteidigt werden müssen. Dann werden die sonst üblichen Einwände gegen staatliche Subventionen ausnahmsweise außer Kraft gesetzt. Zum Beispiel die Kanzlerin zum prominenten Fall Opel. Die stellt klar, dass hier eine einzigartige Situation vorliegt, weil Eigentümer von Opel immer noch der mittlerweile wiedererstandene amerikanische Konzern General Motors, der sich so grandios in die Pleite gewirtschaftet hat, also Opel ist immer noch Eigentümer dieses General Motors Konzern. Dadurch drohte der deutsche Autobauer ein, wie Merkel sagt, Spielball amerikanischer Interessen zu werden. Und nur die deutsche Bundesregierung konnte diesem deutschen Traditionsunternehmen in dieser schwierigen Lage beispringen. Dieser von oben geschürte Anti-Amerikanismus ist in der Bevölkerung in der Tat sehr gut angekommen. 4 deutsche Opel-Fabriken im Strudel der GM-Pleite, klar, dass hier wehrlose deutsche Arbeitsplätze amerikanischen Ausländern entrissen werden müssen. Mit der Deutschlandfahne in der Hand setzte Merkel im vergangenen Wahlkampf voll darauf, die Deutschen als Nationalisten anzusprechen, für die das Übel aus dem Ausland kommt. Und da konnte sie zu Recht mit Zustimmung und dem Wahlkreuz für die CDU rechnen. Also Nationalismus, der übertrumpft sogar noch den Sozialneid. Die Opel-Arbeitsplätze sollten schließlich, ja für was, für Deutschland gerettet werden und nicht wegen dem rein privaten Überlebensinteresse von irgendwelchen Beschäftigten. Für Deutschland, dementsprechend erwartet die Kanzlerin, dass Opel zügig wieder rentabel produziert und zum Kapitalwachstum am Standort Deutschland beiträgt. Auch wenn jetzt der Verkauf von Opel immer noch nicht über die Bühne ist, wegen verschiedener Vorbehalte aus allen möglichen Ecken, eventuell soll Opel sogar bei GM bleiben, Das mag alles noch mehr oder weniger unklar sein. Klar ist auf jeden Fall eins. Die Belegschaft an den deutschen Standorten wird radikal verkleinert. Zusätzlich sind massive Zugeständnisse bei Lohn und Leistung an den übrig bleibenden deutschen Opel-Arbeitsplätzen schon beschlossene Sache. Alles andere ist derzeit noch unklar.
Ja, noch ein paar Bemerkungen zu dem Fall Quelle. Da ist die Sache anders ausgegangen. Im Oktober ist allen bekannt, hat Quelle Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen ist zahlungsunfähig. Circa 4.000 bis 5.000 Leute sind unmittelbar von dieser Insolvenz betroffen und auf einen Schlag arbeitslos. Dazu kommen noch weitere personelle sogenannte Kollateralschäden bei Zulieferern und Dienstleistern, bei der Post und den Paketdiensten und so weiter. Die Experten von den entsprechenden Arbeitsagenturen haben schon gleich nachgerechnet und festgestellt, dass die Arbeitslosenquote im Raum Nürnberg auf bis zu 12% steigen kann. Da möchte man nur sagen, hätten die Quellearbeiter doch nur rechtzeitig bei der FAZ bzw. bei Investmentbankern nachgefragt. Die FAZ kommentiert nämlich diesen Fall am 20. Oktober, Zitat, wer sich im Sommer bei Investmentbankern umgehört hat, bekam schon damals unisono zu hören, das deutsche Geschäft von Quelle sei unverkäuflich, nicht sanierungsfähig, also überflüssig. Tja, da kann man nur sagen, hätte der 50 Millionen Euro Staatskredit das Modell Quelle, wie die FAZ sich ausdrückt, nicht nur am Leben erhalten, dann hätten die von der Insolvenz jetzt so schnell betroffenen Arbeitskräfte laut Frankfurter Allgemeinen doch schon längst sich einen Arbeitsplatz wieder suchen können. Tja, wie die tausenden Betroffenen, zum Teil Lager- und Versandarbeiterinnen, wie die das hätten anstellen sollen, das hat die FAZ natürlich weder jetzt noch im Sommer rechtzeitig verraten. Aber die wollte ja auch wieder mal nur ihr Credo loswerden, dass Lohnabhängige am Ende immer besser bedient sind, wenn der Staat sich nicht als Unternehmensretter aufführt, sondern den Grundsätzen der Marktwirtschaft brutalstmöglich freien Lauf lässt. In Sachen Zynismus sind die Kommentatoren von Deutschlands führender Wirtschaftszeitung eben immer wieder unübertroffen. In der Region Nürnberg-Fürth dagegen schießen die Hilfsangebote für die tausenden Entlassenen wie Pilze aus dem Boden. Da gibt's einen Bäcker, der bietet an, 2 oder 3 Teilzeitverkäuferinnen einzustellen. Ist doch eine echte Perspektive. Das Klinikum richtet eine psychologische Krisenambulanz ein. Die beste Fürsorge allerdings erfahren die Betroffenen von der staatlichen Stelle. Und zwar erhalten sie das Versprechen von Rainer Bomber, dem Chef der Bayerischen Arbeitsagentur, höchstpersönlich. Von dem erhalten sie das Versprechen, dass auf dem Quellegelände extra eine Außenstelle des Arbeitsamts mit 100 zusätzlichen Jobvermittlern exklusiv für die Quelle-Mitarbeiter eingerichtet wird, damit diese nicht in langen Schlangen beim Arbeitsamt anstehen müssen. Zitat Bomber. Die wirtschaftliche Existenz der Leute ist zerstört. Das ist Marktwirtschaft. Daran kann und will man nichts ändern. Aber vor dem Arbeitsamt noch Schlange stehen, das soll ihnen erspart werden, das verstößt gegen ihre Würde. Schließlich sind die staatlichen Stellen dem Auftrag verpflichtet, den die bayerische CSU-Arbeitsministerin ihnen gegeben hat, das Aus für Quelle darf nicht das Aus für die Menschen sein. So ist das Arbeitsamt persönlich für jeden Einzelnen zur Stelle, sogar in Gestalt seines Chefs Jürgen Weise, und weist die Masse ein in einen geordneten Weg in die anstehende Verelendung. Diese Einweisung in die Hartz-IV-Karriere, in die Armut der Arbeitslosigkeit, das ist der sozialstaatliche Dienst, den dieses System für seine Opfer vorsieht. Dafür sollen diese den Verwaltern ihrer Armut auch noch dankbar sein. Die Feier der staatlichen Fürsorge für die Entlassung, für die Entlassenen steht also, das ist gerade nicht zuletzt bei Anquelle wieder zu besichtigen, dem Zynismus der Apologeten der freien Marktwirtschaft von FAZ und SZ in nichts nach.